habe mich da schlecht vorbereitet, weil ich vorher nichts runtergeladen hatte, also sehr wenig runtergeladen hatte, hatte dann nur meine Weihnachts-Playlist. Und ja, wer ist über Grönland gelaufen mit Odo Fröhliche im Ohr? Ja, das war ich.
Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge dieses Jahr. Ehrlich gesagt, kann ich das ja noch gar nicht glauben, dass das Jahr schon wieder vorbei ist. Dieses Jahr ist irgendwie nochmal besonders schneller vergangen. Vielleicht, weil sich bei mir so viel verändert hat in den letzten 365 Tagen. Vor einem Jahr saß ich in Hamburg auf heißen Kohlen und habe darauf gewartet, dass meine Tochter auf die Welt kommt. Die hat sich dann bekanntermaßen etwas mehr Zeit gelassen und ist erst Ende Januar auf die Welt gekommen. Aber seitdem dreht sich die Welt irgendwie etwas schneller. Aber auch dieses Jahr haben wir viele Abenteuer erlebt und sind uns und unserem Reisestil treu geblieben. In 10 Ländern waren wir mit unserer Tochter. Alleine habe ich etwa 15 bereist. Aktuell, denn das ist hier voraufgenommen, sitze ich in Botswana mit tollen Menschen, vermutlich am Lagerfeuer. Mit vielen von ihnen habe ich bereits einige Reisen in Botswana, Namibia und Finnland erlebt und freue mich, dass wir nun in Botswana sind. Heute Abend werden wir vermutlich um 9 Uhr müde ins Bett fallen und das neue Jahr mit tollen Sichtungen im Busch verbringen. Ich bin 2025 übrigens im März und im Mai wieder hier zurück im Kuapa Camp. Und du kannst im Mai, wenn du möchtest, auch dazu kommen. Im März mache ich hier meine Ausbildung zum Trails Guide und kann meine Gäste dann zu Fuß durch den Busch führen. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt und das wird richtig spannend. Mit den letzten Stunden des Jahres wollte ich heute eine weitere alte Folge veröffentlichen. Eine Folge, die mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, und zwar Folge 232 mit Sarah Winkelmann, die als jüngste Deutsche damals fast einen Monat und 600 Kilometer auf Ski durch Grönland gelaufen ist. Es ist und es war ein unglaublich kurzweiliges Gespräch und sehr inspirierend. Ich hoffe, dass dir die Folge gefällt und ein passender Abschluss für das Jahr ist. Nächste Woche geht wieder eine neue, wirklich neue Folge online. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in das neue Jahr und einen grandiosen Start. 2025. Verrückt. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt und freue mich, wenn du mich in den nächsten 365 Tagen begleitest, denn auch das neue Jahr wird spannend. Ende Januar kommt ein neuer Off-the-Path-Podcast und zwar am 22.01., den Geburtstag meiner Tochter. Was es damit auf sich hat, erfährst du bald. Aber nun viel Spaß mit dieser letzten Folge. Bis bald und liebe Grüße. Hallihallo, Sarah, schön, dass du da bist.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir haben gerade ganz kurz schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Vor irgendeiner Weile, vor ein paar Wochen oder Monaten, hat mir wer geschrieben, einer unserer Follower auf Instagram, der gesagt hat, du, da ist die Sarah, die ist gerade einmal durch Grönland. Richtig coole Geschichte. Solltest du für den Podcast interviewen. Und dann habe ich dir sofort eine Nachricht geschrieben. Und schwuppdiwupp sitzen wir hier zusammen. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch sehr auf, ich bin auch eine treue Followerin eures Podcasts tatsächlich.
Sehr schön. Das freut mich sehr. Heute bist du zu Gast. Ich bin gespannt, ob du dann deine eigene Folge dir auch anhören wirst. Ich höre sie mir ja nie ein zweites Mal an. Ich kann mir nicht zuhören.
Ich auch nicht.
Aber es gibt ja zum Glück ganz viele andere Folgen, die du hören kannst oder die schon gehört hast.
Genau, und die sind auch tendenziell interessanter, weil meine eigentliche Geschichte kenne ich ja schon zu.
Mach dich kleiner, als du bist, aber das kenne ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mache ich auch immer sehr gerne. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch, weil ich habe sehr viel darüber gelesen. Als allererstes muss man ja auch erwähnen, du bist die jüngste Deutsche, die diese Expedition, die jüngste deutsche Frau, die diese Expedition geschafft hat. Ist das richtig?
Genau, das stimmt.
Das ist mega cool. Und du hast sie zu deinem Geburtstag beendet. Zählt jetzt dein Geburtstag, während du gestartet bist, also dein Alter, während du gestartet bist oder während du es beendet hast?
Während ich gestartet bin. Da war ich noch 27. Genau.
Gibt es eine andere 28-Jährige, die es schon geschafft hat?
Laut den Recherchen nicht. Also niemand, der das offiziell gemacht hat.
Also bist du safe. Sehr gut.
Noch. Genau.
Jetzt inspirieren wir ganz viele Frauen, das vielleicht auch zu machen. Wer weiß. Die größte Frage, die sich ja immer am Anfang so eines Abenteuers stellt, ist neben wie war's, und darüber sprechen wir allgemein, ist, wie kommt man auf diese Idee? Man muss dazu sagen, mit Winter hast du von Geburt an relativ wenig zu tun. Du kommst aus Bremen, da ist ja nicht so viel Schnee auf 11 Metern Höhe. wie kommt man darauf, so eine krasse Expedition zu machen?
Sehr gute Frage. Also genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Norddeutschland und ja, wir haben ja eher so ein bisschen mehr Regen als Schnee im Winter und eher so Schneeregen. Das heißt, nie irgendwie eine Wintersport-Tradition. Und eher bin ich mit Wassersport aufgewachsen. Also das heißt, diese Klassiker Segeln, Rudern, Surfen. Also ich hatte schon den Bezug halt zum Leben an der frischen Luft und also die Draußensportarten. Aber tatsächlich war ich erst vor 3 Jahren, also mit 25, zum ersten Mal auf Skiern. Und der Grund dafür und auch eigentlich der Grund, weshalb ich dann die Expedition gemacht habe, war, dass ich in der Pandemie tatsächlich mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und mein damaliger Freund, mit dem ich 5, 6 Jahre zusammen war, hatten mir Schluss gemacht. Und ich wurde da gefragt von einem Kumpel, ob ich mitkommen wollte auf einer Ski, kurzen Tagestrip auf Langlaufskiern. Und ich dachte mir, okay, das kann nicht schaden. Ich mache mal ein cooles Foto, um meinen Ex-Freund eifersüchtig zu machen. Man kennt es. Und fand das aber eigentlich wirklich so gut, dass ich mir gesagt habe, okay, ich probiere das gerne aus. Ich habe mir dann Skier, Stöcke, Schuhe gekauft, für 500 Euro damals noch und habe mir auch gedacht, das war die dümmste Entscheidung des Lebens. Aber dann tatsächlich bei uns in Norddeutschland hinterm Deich auf den verschneiten Wiesen. Wir hatten sehr viel Glück in unserem Winter in dem Jahr, habe ich dann mit Videos meine Skitechnik verbessert. Genau.
Krass, also aus einer Revenge-Aktion, Revenge-Motivation ist diese Idee entstanden, also beziehungsweise basiert sie, also das ist die Grundlage dessen, warum du das absolut gemacht hast. Und dann auch noch hinterm Deich, also das heißt, ihr habt 2 Millimeter Schnee gehabt und du hast dann gesagt, okay, also 2 Zentimeter oder ein bisschen mehr, aber und dann hast du quasi mit, also YouTube ist ja auch so super geil, damit gelernt Langlaufen.
Genau, richtig. Also ich glaube, es war ein bisschen mehr als 2 Zentimeter. Also da hatten wir wirklich ein bisschen Glück, aber es war unglaublich viel Eis und auch viel, also auf den Wiesen gibt es ja auch manchmal so Pfade, die dazwischen durchführen mit Schotter, mit Kies. Und das ist auch für die Skier nicht gut, ne? Also, aber halt klassischer Anfänger und dann auch mit wenig Erfahrung ich bin auch mehr hingefallen, als dass ich wirklich gegangen bin.
Ist nämlich gar nicht so leicht, ne? Also Langlaufen, denkt man, da sieht ja irgendwie so relativ easy aus. Die meisten Leute fahren ja dann immer auf diesen Rillen, auf diesen vorgegebenen Spuren. Genau. Aber das ist tatsächlich recht anstrengend.
Ja, tatsächlich. Also wenn du es nicht kennst, also wenn du nicht damit aufgewachsen bist, seitdem man irgendwie 3 Jahre alt ist, also wenn man jetzt wirklich in Bergnähe, also in Süddeutschland aufwächst und dann auch damit aufwächst, also 3, 4 Jahre alt ist, gerade laufen kann und dann auf Skiern steht, das Gefühl, das bleibt dir eigentlich oder häufig das ganze Leben erhalten. Und das hatte ich ja gar nicht. Also diese Balance zu haben auf Brettern, die super lang sind, so 2 Meter langen Brettern zu stehen, das hatte ich überhaupt nicht. Also die Balance, das hat wirklich ein bisschen gedauert.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich meine, Wasserskifahren ist auch was komplett anderes als jetzt irgendwie richtig ja. Skifahren oder Langlaufskifahren. Und also das Krasse finde ich halt genau das, weil was du sagst, weil du bist jetzt 28, du warst 25, als du angefangen hast. Und da sind ja 25 Jahre Erfahrung, 25 Jahre auch vielleicht irgendwie Ängste, die sich halt irgendwie aufbauen und man wird vorsichtiger und du hast es in dem Alter dann geschafft, das irgendwie selber auch noch zu lernen. Hilf genau. uns mal auf die zwischen, was hast du dann zwischen dem 25., also als du angefangen hast, und 27, als du diese Expedition dann gemacht hast. Wie ist diese Idee entstanden?
Also ein knappes halbes Jahr, nachdem ich sozusagen meine ersten Erfahrungen auf Langlaufskiern gemacht habe, habe ich tatsächlich so ein bisschen Expeditionsluft geschnuppert. Und zwar war das eine Woche lang im Zelt, im Schnee zu schlafen und dann immer tagsüber so Tagesetappen zwischen 10 und 20 Kilometern auf Skiern zu gehen und dann alles eben, was man braucht, also das Zelt, das Essen, in einem Schlitten, einem sogenannten Pulk, hinter mir herzuziehen. Und das war sozusagen wirklich ein halbes Jahr, nachdem ich es gelernt hatte, meine erste Erfahrung. Und das fand ich auch total toll. Also gerade auch in der Kälte zelten. Zelten war auch generell schon mein ganzes Leben lang total meins. Und bin dann tatsächlich dadurch, hat sich auch so ein bisschen mein Freundeskreis erweitert. Es ist ja immer so, dass wenn man neue Hobbys hat, dann auch Leute, die auch machen, dass man damit sich, also was teilt, eine Leidenschaft teilt, und habe dann auch viele Freunde gefunden, mit denen ich dann an Wochenenden und zum Beispiel Ski gefahren bin und viel dazugelernt von vielen sehr begabten Norwegerinnen. Und ein Jahr später dann eine einwöchige Expedition auf Svalbard, also Spitzbergen in ganz Nordnorwegen. Auch wieder dasselbe, also das heißt auch wieder im Zelt geschlafen, tagsüber Ski gefahren. Dadurch aber, also tatsächlich sehr viel kälteren Temperaturen. Also wir hatten da wirklich minus 35 Grad und auch ganz andere Anforderungen, ne? Also das heißt, wir hatten dort zum ersten Mal auch Eisbärenwache, die wir halten mussten. Aber dort ist dann auch der Gedanke oder ja geboren worden, dass vielleicht wäre Grönland eine schöne Idee. Und tatsächlich dann direkt, als ich nach Hause kam nach der Svalbard-Expedition, war für mich so ein bisschen klar, ja, schön, das war richtig toll und ich will gerne mehr davon haben in meinem Leben. Und habe dann ein paar Wochen noch drüber geschlafen und dann die Entscheidung gefasst, ich möchte für Grönland trainieren das nächste Jahr. Die Vorbereitung dauert 10 bis 12 Monate und wusste, das wurde auch kein leichtes Vorhaben, weil, wie wir schon eben gesagt hatten, okay, es gibt viele Leute, die seitdem sie 3 oder 4 sind, auf Skiern stehen, und das hatte ich halt nicht. Das heißt, ich wusste, das, was ich nicht habe an Technik, muss ich mit einer exzellenten oder einer krassen Ausdauer eben kompensieren. Also viel, viel, viel physisches Training. Und ja, das hat zum Glück auch geklappt. Und dann ein Jahr später, also jetzt vor genau 3 Monaten, bin ich dann nach Grönland aufgebrochen.
Ja, unglaublich. Jetzt musst du mal für mich und auch für die Zuhörer nochmal vielleicht darauf eingehen, wie kam es zu Norwegen? Also ich habe auf deiner Webseite auch gesehen, dass du quasi die Adresse in Bremen und eine Adresse in Bergen hast. Wie kommt die Verbindung dazu? Lebst du teilweise dort oben?
Ich lebe tatsächlich Vollzeit, kann man sagen. Okay. Man lebt Vollzeit wohl. genau, also ich lebe in Bergen und bin auch nach der Pandemie nach Bergen gezogen. Grund dafür war, dass ich vorher schon ich habe mein Studium damit finanziert, dass ich als Wanderführerin in in den Sommermonaten in Norwegen gearbeitet habe. Das heißt, 3 Monate im Sommer Wanderführer sein und Wanderführerin sein und dann die restlichen 9 Monate im Jahr habe ich dann von dem Geld gelebt und konnte dann studieren in Großbritannien. Und genau, dann danach, das fand ich ganz schön, habe ich erst in Hamburg gearbeitet nach meinem Studium und dann aber gedacht, oh, ich fand es so schön in Norwegen, ich probiere das jetzt mal aus und habe dann sehr schnell einen Job gefunden, ja.
Sehr cool, in wunderschönen Bergen und vermutlich auch ja, sehr verregneten Bergen.
Auf jeden Fall.
Das ist leider, also das ist schon krass, der Regen dort, ne? Also mein Nachbar auf Mallorca, der ist Norweger und der kommt nach Bergen und der hat immer erzählt, ah, es ist so schön, wieder zu Hause zu sein, aber es hat die ganze Zeit geregnet. Es regnet nicht.
Ja, man muss fairerweise sagen, ich komme aus Norddeutschland, das heißt, der Unterschied ist marginal. ja, genau, ich habe auch 4 Regenjacken für jede Art von Regen, eine Regenjacke und für jeden Anlass. Genau.
Sehr cool. Und dann hast du halt eben, okay, du hast halt ganz viele Leute da oben kennengelernt, also bei dir da in Bergen, die Ahnung gehabt haben von Langlaufschienen und Expeditionen und dann hast du Svalbard. Das war diese Expedition, von der du gerade gesprochen hast. Und ja, du, wie war das genau? Also das war deine erste Expedition. Du hast gesagt, also du hast irgendwie Bock drauf bekommen, da kam die Idee. Du hast gerade Eisbären kurz genannt, dass ihr da auch Wache halten musstet. Also das war schon halt so ein richtiges wildes Erlebnis und eine gute Vorbereitung darauf, wie Grönland dann wurde?
Ja, wo man natürlich sagen muss, also Svalbard auch in seiner Dauer, 6 bis 7 Tage, ist natürlich nichts gegenüber Grönland, was ja 28 Tage, also 4 Wochen war, 4-mal so lang. Das heißt, der Körper ist auch nochmal ganz anders gefordert tatsächlich. Und aber sonst allerdings eine ganz gute Vorbereitung, dass man eben mit Eisbären sich auseinandersetzen muss, sich auch klar machen muss, dass man sozusagen nicht das höchste Glied in der Nahrungskette ist. Und wenn man tatsächlich weiß, dass so ein Eisbär mal in einer Mahlzeit bis zu 70 Kilogramm verspeist, ist man dann mal ganz schnell weg. Mhm. ja, genau, aber sonst in seiner, also in Bezug auf die Anforderungen, die die Natur an den Menschen stellt, ist es sehr ähnlich gewesen, das stimmt.
Also ich war leider noch nicht dort. Ich hoffe, ich schaff's irgendwann mal hin. Aber die Natur in Svalbard kann und ist auch sehr extrem.
Genau, ja, das stimmt.
Wir haben jetzt gerade über die Eisbären gesprochen. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, über die 3 Bären, wie man sich darauf verhält. If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night.
Ja, genau, den kenne ich, ja.
Und entsprechend muss man da wirklich extrem vorsichtig sein bei Eisbären. Du hast jetzt gerade die Ausdauer angesprochen. Also Technik hast du gesagt, naja, ist jetzt nicht meine, ist nicht die beste. Ich habe es zu spät gelernt. Ich mache es erst seit kurzem. Aber die Ausdauer, da kann ich vielleicht drin punkten. Wie hast du dich darauf vorbereitet, beziehungsweise wie hast du diese aufgebaut für dieses Abenteuer?
Genau. Also ich habe auch an meiner Technik ein bisschen gearbeitet, also nicht nur ein bisschen, sondern auch versucht natürlich daran zu arbeiten, so viel wie möglich. Aber mir war natürlich, also ich war sehr realistisch, dass ich gesehen habe, okay, ich kann jetzt keine 20 Jahre aufholen. Aber mit der Ausdauer, was bei mir sozusagen das Erfolgsrezept war, ist tatsächlich ein Training mit Autoreifen. Das ist auch bekannt unter Leuten, die eben solche Extremsportarten beziehungsweise arktische Expeditionen machen. Das heißt, man zieht an einem Hüft- beziehungsweise Schultergurt eben eine beliebige Anzahl Autoreifen hinter sich her auf der Straße, auf dem Rasen oder auf Schotterwegen. Und das sind dann bei mir meistens zwischen 3 und 4 Autoreifen gewesen. Und die sollen eben das Gewicht vom Schlitten simulieren. Und das funktioniert ganz gut. Also da kann man dann auch viel variieren. Was ich viel gemacht habe, war ein sehr anstrengend, also immer wieder einen ganzen Berg hoch, also wirklich viele Höhenmeter mit den Autoreifen hinten dran. Und das dann auch wirklich viele Stunden in der Woche. Also ich habe die Autoreifen 10 bis 12 Stunden in der Woche gezogen. Und zusätzlich dazu gab es noch viel Krafttraining, viel sonstiges Ausdauertraining. Für mich ist es viel Fahrradfahren gewesen. Also ich bin immer mit dem Fahrrad in die Berge gefahren, weil ich kein Auto besitze. Und auch sonst viel Gehen mit einem schweren Rucksack. Das war so die Kombination, die ganz gut für mich funktioniert hat.
Mhm. Also in Deutschland geht man dafür ins CrossFit und du kannst es halt eben draußen vor der Haustür machen.
Ja, tatsächlich, aber ich muss sagen, ich habe früher mal CrossFit gemacht, so ein Schnuppertraining bei einer Freundin. Es ist nicht ganz so meins, weil das mit den Armen, das liegt mir nicht ganz so Klimmzüge oder sowas. Ne? Dann schaffe ich nie mehr als 3 oder 4. Also da muss ich die Crossfitter bewundern und da bleibe ich lieber bei meinen Autoreifen.
Ja. Ja, aber das hört sich schon sehr, sehr anstrengend an, also diese Intensität, die du halt da quasi an den Tag gelegt hast. Ich muss jetzt nochmal einen Schritt zurück gehen, weil wir ja jetzt schon in der richtigen Vorbereitung sind. Wie bist du denn auf die Idee von Grönland gekommen? Warum ist es diese Expedition geworden?
Genau, also auf Svalbard, also der Expedition, meiner zweiten Expedition sozusagen, die vor Grönland war, war ich dort zusammen mit einem mittlerweile sehr guten Freund, der aus Nordnorwegen kommt. Und wir haben so ein bisschen auch darüber gesprochen, was kann man noch machen oder wenn man das jetzt wirklich schön finde, was wäre so die nächste Herausforderung. Und dann haben wir sehr, sehr häufig tatsächlich über Grönland gesprochen. Er war selber noch nie dort, aber mich hat das ziemlich fasziniert und dann auch nicht mehr losgelassen tatsächlich. Und habe dann sehr viele Bücher darüber gelesen und mich auch ein bisschen schlau gemacht und dachte dann so, ja, das kann man mal machen.
Ich kenne das gut, wenn man einmal so richtig so Feuer gefangen hat von irgendeinem Thema, ja. Dann möchte man immer das nächste, also während man bei dem einen ist, plant man schon das nächste große Ding, damit man nicht in dieses Loch fällt, nach der einen Expedition und etwas hat, worauf man sich dann halt quasi freuen kann. Das geht mir immer so bei meiner Safari-Ausbildung. Während der Ausbildung habe ich schon die nächste geplant oder wenn ich Bikepacken bin, dann plane ich auch schon das nächste Bikepacken-Abenteuer, damit ich immer was habe, worauf ich mich freuen kann, wenn ich zurückkomme.
Das ist sehr schön ausgedrückt und tatsächlich habe ich das, ich glaube, so ist auch Grönland entstanden, also wirklich auch in der Euphorie von Svalbard tatsächlich.
Ja, ja. Sehr, sehr cool. Also du hast jetzt gerade quasi das Körperliche erklärt, wie du dich auch vorbereitet hast, aber es gibt ja auch noch andere Aspekte, wie man das vorbereitet, vor allem dieser zeitliche Aspekt und der monetäre Aspekt und die ganze Ausrüstung vor allem, die man braucht, denn die Ausdauer ist ja irgendwie das eine, ich würde sagen die eine Hälfte, aber die andere Hälfte ist ja irgendwie auch das Equipment, was entsprechend funktionieren muss und halt eben darauf abgepasst sein muss.
Werbung. Neues Jahr, neues Glück. Hast du schon gute Vorsätze für das neue Jahr? Vielleicht möchtest du deine Finanzen besser im Griff haben. Die Weihnachtszeit ist in der Regel teuer genug, oder? Und dank der ganzen Inflation ist sowieso alles so viel teurer geworden. Aber damit am Ende nicht mehr Monat als Geld übrig ist und du gekonnt und bewusst Geld zur Seite legst, für Reisen zum Beispiel, empfehle ich dir, das Jahr mit der Finanzguru-App zu starten, damit du finanziell klar und organisiert ins neue Jahr startest. Mit der Finanzguru-App hast du alle Konten im Blick. Girokonto, Kreditkarte, Depot oder sogar Kryptobörse. Die App kategorisiert automatisch deine Einnahmen und Ausgaben und zeigt dir übersichtlich, wofür dein Geld fließt. Und das Beste? Überflüssige Verträge kannst du direkt über die App kündigen, mit nur einem Fingertipp. Du kannst es dir wie ein intelligentes Haushaltsbuch vorstellen. Ich nutze sowas schon seit Jahren. Wenn ein Euro auf meinem Konto eingeht, dann dauert es etwa 240 Tage, bis ich ihn ausgebe. Als ich angefangen habe vor vielen Jahren, lag das noch bei etwa 28 Tagen. Hol dir jetzt Finanzguru und starte mit Klarheit ins neue Jahr. App downloaden, Konto verknüpfen, oben rechts auf dein Profil klicken und unseren Gutscheincode PATH eingeben. Das ist PATH.
So bekommst du Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos und hast Zugriff auf tiefergehende Analysen und personalisierte Finanztipps. Werbung Ende.
Genau, ja. Sehr, sehr teuer. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich stark unterschätzt habe. Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, ich möchte arktische Expeditionen machen oder dergleichen, dann muss man sich wirklich im Klaren werden, dass diese Spezialausrüstung teilweise, und es ist ja tatsächlich so, dass es dann eine wirklich warme Daunenjacke sein muss, die aber auch gleichzeitig noch super weich sollte sie auch sein, aber super leicht ist. Der Expeditionsschlaf sagt, das ist unglaublich viel. Und ich habe gedacht tatsächlich vor Grönland, ich habe ja eigentlich schon alles. Ich habe ja schon das meiste, ich habe ein Schlafsack, ich habe ein kleines, blaues, 3 Jahreszeiten Fjällrävenzelt. wer es kennt, das ist dieses Abisko Light. Und
habe ich auch.
Ja, das ist toll, ne? damit habe ich auch im Schnee, habe ich da auch geschlafen und das war auch in Ordnung für bis zu einer Woche. Aber für eine wirkliche Expedition taugt das nicht ganz so viel, beziehungsweise es gibt dort andere gängige Zelttypen. Das heißt, ich habe unterschätzt, wie teuer das wird. Und habe dann aber auch leider gesagt, also leider viel, viel zu spät auch das Sponsoring-Game, beziehungsweise Sponsoren finden, bin da auch leider viel, viel zu spät mit angefangen und hatte auch keine Erfahrung, habe ich noch nie gemacht. Das heißt, das war auch eine Erfahrung, das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man ein großes Vorhaben hat, so schnell wie möglich da Sponsoren suchen und sich auch bewusst sein, dass auch konservativ rechnen bei den Kosten. Also wir sagen tatsächlich, ein Schlafsack zum Beispiel kostet an die 1.000 Euro, ne? Also so ein Expeditionsschlafsack. Mhm. Das sind wirklich große Summen. Also das Equipment allein kostet da, das ist dann schon fast 5-stellig, was man da an Equipmentkosten hat.
Also da steckt dein Auto drin.
Ja, stimmt. ja, tatsächlich.
Ja.
Genau.
Du hast es dann aber hauptsächlich über Sponsoren finanziert?
Ja, also ich habe auch viel von meinem Ersparten dort gelassen, also gerade jetzt, was das Equipment angeht, aber hatte nachher auch Glück, dass ich dann auch Sponsoren gefunden habe und die haben auch einen großen Teil der Kosten übernommen, glücklicherweise.
Okay, das ist natürlich super. Also ich meine, wie du gerade schon sagtest, wenn so ein Schlafsack 1.000 Euro kostet, da ist ja nur... Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was du brauchst, ne? Zelt, dein Schlitten, der bestimmt. Genau. Ist das ein eigener Schlitten oder ist das etwas Geliehenes von vor Ort?
Es ist ein eigener gewesen und ich habe mich tatsächlich, also der war relativ günstig tatsächlich. Also ein Schlitten hat 70 Euro gekostet.
Oh wow.
Und
okay.
Ich hatte 2 dabei. Es gibt ja verschiedene Schlittenarten. Ne? Es gibt ja die Schlitten, die können wirklich bis zu 1.000, 1.500 Euro kosten. Und dann gibt es solche Schlitten, das sind diese Fjällpülken, Schlitten in Orange. Das sind eigentlich nur Schalen. Und da packt man so eine Schlittentasche obendrauf, die dann so 200 Liter Fassungsvermögen hat und für die habe ich mich entschieden. Das hat super funktioniert und war auch noch relativ kostenschonend.
Was brauchst du alles für so eine Expedition?
Was brauchst du alles? Du brauchst deine Schlitten, du brauchst ein Packsystem, das heißt, du hast dort verschiedene Drybags mit deiner Wechselkleidung, mit spezieller Ausrüstung, das heißt zum Beispiel alles, was man braucht, um jetzt Gletscherrettung etc., Seile, das brauchst du alles. Und dann brauchst du ein Schlafsystem, bestehend aus Isomatte, Luftmatratze, Schlafsack. Und wir haben was benutzt, das heißt Arctic Bedding. Das ist eigentlich so ein Überzug für den Schlafsack und das gesamte Schlafsystem. Das packst du dann eigentlich nur auf deinen Schlitten rauf und damit hast du den Vorteil, dass du deinen Schlafsack niemals zusammen klein krümeln musst und auch deine Isomatte eigentlich also die Luft gar nicht rauslassen musst aus deiner Luftmatratze, sondern du packst es einfach komplett ins Zelt rein, machst den Reißverschluss auf und dann schläfst du sozusagen in deinem fertigen Bett. Das ist super angenehm und auch sehr gut, weil der Schlafsack dann sozusagen nicht an Bauschkraft verliert oder ja, so ein klassischer Down-Schlafsack braucht ja meistens eine Stunde, eineinhalb, damit er dann auch sozusagen richtig kuschelig warm hält, nachdem man ihn aus so einem kleinen Sack rausgenommen hat. Das ist das Schlafen, dann brauchst du das Zelt und persönliche Ausrüstung, das heißt Kleidung, Medikamente und natürlich auch ganz, ganz viel Essen. Da meine Frage an dich, was glaubst du dann, wie viel Essen ich dabei hatte? Also wenn mein Schlitten jetzt so 70, lass uns mal sagen 80 Kilo gewogen hat, wie viel davon war denn Essen? Was glaubst du da ungefähr in Kilogramm?
Also ich hoffe, dass ich mich richtig darauf vorbereitet habe auf dieses Interview und ich hoffe, dass ich weiß, dass es die Hälfte ist.
Richtig, sehr gut. Sehr gut, ja. Es ist so viel Essen gewesen, also das ist echt, man hat über ein Kilo pro Tag an Essen gehabt und dann noch die Notration und eben um auf diese 6500 Kalorien pro Tag zu kommen, also wirklich viel Essen, ja.
Das ist krass, also du hast tatsächlich vorher wirklich gerechnet und gemessen und dann halt auch portioniert was du wie, wo, wann brauchst.
Genau, also ich habe tatsächlich auch was genutzt, was eigentlich, wo ganz viele gesagt haben, nee Sarah, das kannst du nicht machen. Ich lebe vegetarisch und man muss dazu sagen, also vielleicht kennt man diese orange Tournahrung aus Norwegen.
Du kannst Marken nennen, als wenn du das möchtest übrigens. Ne?
Ja,
ich habe sie gerade hier auf dem Tisch liegen, weil ich am Freitag auf eine Bikepacking-Tour durch Dänemark fahre und ich sie halt tatsächlich hauptsächlich nutze.
Genau, also sie heißen ja Real Tyrmat, also nicht Termit, das glaubt man viel, aber Tyrmat steht ja eigentlich, Tyr heißt die Wanderung und Mat heißt auf Norwegisch Essen, also das Tourenessen, Real Tyrmat. Und davon hatten wir auch ganz viel mit. Aber wenn man tatsächlich, also Real Tyrmat, das Sortiment kennt, ist da ungefähr ein Viertel, weniger als ein Viertel, vegetarisch oder vegan.
Das stimmt. Also. Ich bin auch schon aufgefallen.
Ja. Und das heißt, ich hatte auf der ganzen Tour tatsächlich so drei verschiedene Gerichte, die ich gegessen habe.
Curry?
ja, genau.
Ein zweites Curry. Und was haben die noch? Die haben noch irgendwie einen Reis.
Ja, Couscous.
Ja, also genau. Aber so viel, also die haben nicht viele. Drei, vier Stück.
Genau, also die haben nicht viele und sie sind tatsächlich, wie du schon gesagt hast, der Beste oder der Beste auf dem Markt in Bezug auf Geschmack. Und alle anderen schmecken relativ fad, eintönig oder da ist die Konsistenz nicht so gut wie bei denen. Das heißt, es gab die zu essen zum Beispiel bei mir und sehr viel Kartoffelbrei. Und ich habe, was glaube ich anders ist als viele andere, ich habe sehr viel, viele steigen ja zum Beispiel auf Fette um, also die Kohlenhydrate und Fette, also ich habe auch viele Kohlenhydrate gegessen, statt aber viele Fette habe ich sehr viel Protein mitgenommen. Ich hatte sogar Proteinpulver dabei und das ist tatsächlich, ist meinem Körper super gut bekommen, dass ich eigentlich kaum irgendwie einen Tag hatte, wo ich jetzt gedacht habe, ich habe jetzt aufgrund meines Essens oder dergleichen wenig Energie. Das war ganz gut. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich viel Proteine auf so langen Touren.
Hilft auch einfach der Regeneration. Ne? Am Ende eines langen Tages, dass der Körper sich schneller regeneriert, damit du am nächsten Tag wieder die gleiche Energie zur Verfügung hast, um noch wieder so einen 8-12-Stunden-Tag hinzulegen.
Genau, richtig. Also viel Proteinriegel und dann auch so das regelmäßige Essen, ne? Also was wir immer gemacht haben und was ich auch auf meinen anderen Touren mache, wenn ich jetzt wandern gehe, einen Tag, dann, wenn ich jetzt 8 Stunden wandern oder 8 Stunden oder 10, 12 Stunden Skifahren bin, dann wirklich immer 50 Minuten Belastung und dann 5 Minuten oder 10 Minuten manchmal Pause und dann wirklich immer was essen, immer was essen und trinken, auch wenn der Körper keinen Hunger hat gerade, das ist einfach Gold wert.
Ja, mache ich beim Fahrradfahren auch, also immer jede Stunde mindestens ein Gel zu sich nehmen, um halt eben diese konstante Energiezufuhr zu haben, beziehungsweise damit der Körper halt konstant Energie hat, um halt das zu schaffen.
Genau, das war auch super. Also das war auch bei mir tatsächlich Gold wert. Also das heißt, ich habe da nie, ich habe auch vor der Expedition habe ich Gewicht zugenommen, damit ich eben, weil ich mir so unsicher war auch, also man sagt generell, man nimmt eine bestimmte Anzahl an Kilo, soll man zunehmen. Und ich habe noch ein bisschen mehr drauf gelegt, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt vegetarisch lebe und alle sagen, dass es nicht gut ist, dann wollte ich lieber auf eine Nummer sicher gehen. Und aber dadurch, dass die Ernährung wirklich so gut war, dass ich das ganz gut eingeteilt und berechnet habe, habe ich gar nicht so viel verloren, glücklicherweise.
Mhm. Hast du,
also jetzt schlecht, aber vorher gut.
Ja. Also oftmals ist es ja auch so, zumindest ist es bei mir so, dass ich halt eigentlich wenig abnehme, weil ich so viel esse. Und du hast gerade gesagt, 6500 Kalorien Zunahme am Tag ist ja eine Menge. Wenn man überlegt, dass das jetzt empfohlen, ich glaube, die empfohlene Zunahme an Kalorien für eine Frau in deinem Alter ist was, ist 1,8 oder so?
Ja, also bei Sportlerinnen ist es, glaube ich, so die 2, 2,5. Also es bewegt sich so 2,5 und bis zu 2,9, glaube ich. Ja.
Und 6,5 ist halt eben richtig, richtig viel. Aber ich meine, du bist natürlich auch, du bist den ganzen Tag draußen unterwegs, also draußen an der frischen Luft, und du bist 12 Stunden am Skifahren. Denn du hast es ja jetzt erst vor kurzem gemacht und vielleicht denkt da jetzt gerade nicht jeder dran, der zuhört, aber es ist ja nie dunkel. Die Tage sind ja extrem lang. Genau, das heißt, du hast ja viel mehr Zeit, um draußen diese Expedition durchzuführen.
Ja, richtig. Also unsere Strecke liegt sozusagen genau auf dem Polarkreis. Das heißt, wir hatten das Glück, die Midsommersonne fast jeden Tag zu sehen. Und also wenn die Sonne natürlich nicht geschienen hat oder die Wolken oder wir einen Sturm hatten, dann leider nicht. Aber ja, genau. Also wir sind tatsächlich dann jeden Tag. Es war ein bisschen wie so ein Job, ne? Also du stehst auf um 7 Uhr, dann machst du dich fertig, du packst dein Zelt, schmilzt vorher so ein bisschen Schnee, damit du Trinkwasser über den Tag verteilt hast. Und nachher gehst du dann so zwischen 8 und 12 Stunden Ski im Tag, also so ein Job. Und danach schlägst du wieder dein Zelt auf und schläfst dann tatsächlich. Der Vorteil aber durch die Midsommersonne ist auch, wir konnten auch nachts gehen. Mhm. Also wir haben auch irgendwann in der vierten Woche tatsächlich die Tage ein bisschen umstrukturiert, weil es so stark geweht hat, dass wir die Nacht über gegangen sind und am Tag geschlafen haben.
Hm. Ja, macht ja dann keinen Unterschied, ne? Genau. Ist wie bei einem guten Roadtrip in Norwegen im Sommer. Da fährt man auch immer nachts und tagsüber schläft man, weil dann die ganzen anderen, die ganzen Straßen und die ganzen Sightseeing-Orte belegt sind.
Ist das so? Okay.
Ja, so habe ich es früher immer gemacht, weil tagsüber ist es einfach immer alles so voll gewesen, dass wir oft immer abends unterwegs gewesen sind. So rund um Mitternacht war das eigentlich so immer am besten. So immer so um 3, 4 Uhr ins Bett gehen und dann irgendwie so bis 12 Uhr, 1 Uhr schlafen. War immer ganz nice.
Das hört sich gut an, ja. Wenn die Tunnel nicht geschlossen sind nachts in Norwegen.
Ja, genau. Ich habe morgen kommt eine Folge online von meiner Bikepacking-Tour durch Österreich. Wenn deine Folge online geht, dann ist es ein paar Wochen her. Aber Line und ich haben uns in der Folge über Motivation und Disziplin unterhalten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Was braucht es eigentlich am meisten für so eine Expedition? Also so um jeden Tag in den Tag zu starten und das durchzuziehen. Was war das für dich? Musst du dich dafür motivieren jeden Morgen oder ist das einfach nur krasse Disziplin, die du an den Tag legst, 4 Wochen lang? Oder beides?
Ui.
Es gibt viele Möglichkeiten zu antworten und jeder sieht es anders, deswegen frage ich diese Frage.
Sehr schwere Frage tatsächlich. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also wirklich sowohl Motivation, also jeder verfolgt ja immer etwas, weshalb er oder sie das gerne macht, den Sport gerne macht. Und für mich ist es so ein bisschen dieses Zurückkehren zu einem Ursprünglichen, ne? Also auch ein bisschen zur Kindheit, wo wir viel segeln waren, viel draußen gelebt haben und auch diese Freiheit tatsächlich draußen zu genießen und das einfache Leben auch, ne? Also das heißt, du hast nicht irgendwie die Komplexität, du hast auch, und das kann man auch wirklich, also ich kann das so sagen, du hast nicht den gesellschaftlichen Druck und Social Media, sondern Du kannst dich auf das fokussieren, was du gerne magst, in der Natur zu sein, tolle Sonnenauf- oder Sonnenuntergänge zu sehen, vielleicht mal das ein oder andere Tier, auch schöne Gespräche zu führen mit den Leuten, mit denen du zusammen auf Tour bist. Das ist die Motivation, aber natürlich ist auch ein großes Maß an Disziplin, was man sich selber da abverlangt. Ne? Also auch dass man auch selber weiß, jetzt wird's ungemütlich, was muss ich machen, damit mein Körper warm bleibt. Und aber auch sagt, okay, heute vielleicht war nicht der allerbeste Tag, aber morgen wird's besser. Und dass man eben auch in Stresssituationen, in Notsituationen und in ungemütlichen Situationen, also auch in potenziell gefährlichen Situationen, wie zum Beispiel einem Sturm, dass man dort einen kühlen Kopf bewahrt und sagt, okay, ich folge jetzt meiner Routine, ich mache das so und so, ich entblöße keine Haut, ich zeige keine Haut, also das hört sich jetzt sehr seltsam an, aber ich meine damit jetzt die Gefahr von Frostschäden, ne, die schon nach ein paar Minuten auf der Haut tatsächlich auftreten können und man vergisst es mal schnell, also tatsächlich, wenn da wirklich dieser kleine Streifen zwischen Nase und Mund von der Balaklava, also der Gesichtsmaske, nicht bedeckt ist, ja, das kann zu einem Frostschaden führen oder ja, solche Dinge. Das heißt, Disziplin auf jeden Fall, also eben diese Routinen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Motivation und Disziplin, würde ich aber tatsächlich immer die Motivation wählen.
Ja, super interessant. Ich hab argumentiert, dass Motivation immer was Kurzfristiges ist und Disziplin was Langfristiges. Also.
Das ist schön ausgedrückt, ja.
Weißt du, was ich meine? Also Motivation, ich muss mich immer kurzfristig motivieren, um etwas zu machen. Ich muss aber langfristig diszipliniert sein, um es zu schaffen.
Das passt auch ganz schön eigentlich tatsächlich. Ich habe mich auch immer so ein bisschen belohnt auf der Tour, ne? Also ich muss sagen, in einer Sache habe ich mich wirklich schlecht vorbereitet und das war so meine Musikauswahl. ich hatte mein iPhone mit, also man kann natürlich sein Telefon mitnehmen, das funktioniert halt nur nicht. Ne? Also das, man kann keine.
Geht das sofort aus, schicken. Oder?
Es geht tatsächlich, also wenn du es in deinem Körper trägst, also in deiner Jacke, dann hält es eigentlich ganz normal auch wie sonst und habe es dann sozusagen als mein für Spotify benutzt. Und habe mich da schlecht vorbereitet, weil ich vorher nichts runtergeladen hatte, also sehr wenig runtergeladen hatte. Hatte dann nur eine Playlist, die mein Bruder zusammengestellt hatte. Und irgendwann später hatte ich dann, ich hatte so 2-3 Podcast-Folgen, die ich dann auch immer rauf und runter gehört habe und später schon mitsprechen konnte. Und dann hatte ich meine Weihnachts-Playlist. Und ja, wer ist über Grönland gelaufen mit Odo Fröhliche im Ohr? Ja, das war leider ich. Genau, aber ich habe mich dann immer gefreut. Ich habe mir gesagt, okay, ja, an einem schweren Tag oder eine schwere Stunde, ja, jetzt höre ich mal meine Weihnachtsplaylist. So traurig, wie das auch klingt, ne?
Ja, aber also es gibt ganz viele tolle Podcasts, die man sich alle runterladen kann. Wir haben hier 300 Folgen für die nächste Expedition.
Das ist wirklich eine gute Idee. Also man muss aber sagen, also wenn man sich, ich hatte mir so versucht, Audiobooks herunterzuladen und da ist das Problem, die verschwinden nach einer Zeit. Also wenn du sie offline hast, nach 1 oder 2 Wochen verschwinden sie von deinem Endgerät, weil natürlich die Anbieter nicht möchten, dass du irgendwas damit machst oder das Gerät nie wieder online geht. Ich weiß nicht warum, aber es hat bestimmt irgendwelche urheberrechtlichen Gründe auch. Und die verschwinden dann tatsächlich nach so einem bestimmten Zeitablauf und dann kann man sie nicht mehr hören.
Das ist mir neu.
Werbung. Vermutlich hast du dich das noch nicht gefragt, aber ist dir aufgefallen, dass du trotz Sport und Zeit in der Natur nicht mehr so energiegeladen bist wie früher? Klar, das liegt am Alter. Doch warum genau? Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass ein Teil davon am Rückgang eines Coenzyms namens NAD+ in unseren Zellen liegt. NAD+ ist entscheidend für die Energieproduktion und Zellgesundheit. Ab Mitte 20 sinkt der NAD+-Spiegel langsam und ab 40 bis 50 sogar drastisch auf nur noch die Hälfte des ursprünglichen Niveaus. Mit 80 haben wir nur noch 1-10% des ursprünglichen NAD+-Vorkommens. Doch es gibt eine Möglichkeit, diesen Prozess zu unterstützen. Das Avea Vitality Bundle hilft auf natürliche Weise. Es enthält NMN, das im Körper zu NAD Plus umgewandelt wird, was Energielevel und Zellregeneration fördert. Dazu kommen pflanzliche Inhaltsstoffe, die den Abbau von NAD Plus verlangsamen und so länger anhaltende Energie bieten. Das Avea Vitality Bundle stärkt deine Zellen, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, und hilft dir, fit zu bleiben. Hergestellt in der Schweiz und streng kontrolliert. Teste das Bundle mindestens 3 Monate und spüre den Unterschied. Mit dem Code OF THE PATH erhältst du 15% auf deine Erstbestellung. Mehr Infos unter avea-live.com/OFTHEPATH.
Werbung Ende.
Ha. Genau.
Ja. Und jetzt hast du dann halt White Christmas.
Ja, ich muss gestehen, ich bin jemand, der so englische Weihnachtslieder auch gerne hört, aber wirklich, das klingt jetzt mega cringe, aber es war so teilweise so deutsche Chormusik, also so Weihnachtsklassiker, die man so in der Kirche hört, wenn man Feierabend in die Kirche geht. Also, ja.
Und alle schauen auf Sarah. Warum? Was singt die da?
Genau.
Was singt die da?
Ja. Das war wirklich, ich hatte auch noch ein, zwei andere Lieder, aber also der Großteil waren wirklich Weihnachtslieder und das ist auf jeden Fall ein Fehler, aus dem ich lerne, aber andere Motivatoren.
Naja, es gibt schlimmere Fehler.
Ja, das stimmt. Aber andere Motivatoren, also auf so einer Tour, sind natürlich auch Gespräche mit anderen Leuten zu führen, das ist ganz schön, das ist wirklich toll. Und meine Geschwister zum Beispiel haben mir Briefe mitgegeben. Und ich durfte, also ich habe 2 kleine Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Und ich durfte dann immer einen Brief öffnen. Also für jede Woche gab es einen Brief. Und ah, wie cool. Ich habe mich dann super gefreut. Es war wie so ein kleiner Meilenstein. Oh, heute ist Tag 7, der Brief von meiner kleinen Schwester. Tag 14, der Brief von meinem Bruder. Und sie haben mir noch 2 extra Briefe mitgegeben. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann könnte ich die öffnen. Und einen habe ich geöffnet, den anderen habe ich mir wirklich bis zum Schluss aufgespart, weil das Gefühl einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dann habe ich noch diesen Brief. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber
doch, ja.
Ich habe wirklich dieses, weißt du noch, wenn man ein Kind ist und sich dann die schönste Schokolade zum Schluss aufspart, und so war das mit dem Brief.
Hm. Ja, doch, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und das ist eine sehr, sehr tolle Geste von deinen Geschwistern. Das ist, also das finde ich auch richtig, richtig cool.
Genau, also das ist auch auf jeden Fall.
Das trägt einen so durch den Tag, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dann auch Geschwister schaffen es ja auch immer irgendwie einen zu berühren auf eine Art und Weise. Man teilt ja das ganze Leben mit denen. Und die Briefe waren auch wirklich, haben super schöne Erinnerungen hervorgebracht, auch aus der Kindheit, wo man wirklich sagte, ach, also es gab auch einen Brief von meiner kleinen Schwester, wo ich wirklich weinen musste, weil ich den so schön fand. Und ja, habe mich da auch sehr, sehr drüber gefreut.
Ja. Ja, das finde ich toll. Ist das auch so, dass ein schlechter Tag dann, wie stelle ich die Frage, dass man sich ganz doll überlegt, ob heute wirklich ein schlechter Tag ist oder nicht, also ob es jetzt, ob der schlechte Tag es jetzt wert ist, geopfert zu werden für einen Brief, weil man ja nur 2 hat?
Ja, also tatsächlich überlegt man, okay, ist der Tag, also rechtfertigt er einen Brief oder rechtfertigt er gebrannte Mandeln? Das war auch sowas, was ich super gerne mochte, ne? Also,
Motivation durch Essen.
Genau, ja. Also das überlegt man sich mal ganz genau und es verändert sich aber auch, ne? Also das heißt, wenn es eine schlechte Stunde war oder 2 oder 3 und danach sind die Stunden aber gut. Und man ist sehr viel allein auch mit seinen Gedanken. Also das muss man wirklich mögen, wenn man auf solche Expeditionen geht. Man kann natürlich immer Musik hören, wenn man möchte, aber auch selbst irgendwann, wenn man 8 Stunden Musik hört, selbst dann kommen irgendwann die Gedanken. Also was aber auch total schön sein kann. Also das heißt, man hat super viele wirklich sehr eigenartige Gedanken. Also ich meine jetzt nicht irgendwie schlimme Gedanken, also ich meine damit zum Beispiel, was jetzt gerade das Lieblingsessen ist. Ne? Also ich hatte so einen mega, mega Hunger auf Erdbeeren und Spargel.
Schade, dass es kein Uber Eats manchmal gibt.
Ja, genau. Also ich habe immer in meinem Tagebuch so ein Ranking eingeführt, was sind meine Top 3 Essensdinge, die ich gerne essen möchte, wenn ich zurück bin. Ne? Also so ein Ranking geführt. Und das ist zum Beispiel schön, man führt viele Gedanken, was man eigentlich mit seinem Leben auch nach der Expedition oder generell machen möchte, wozu man oder wozu ich auf jeden Fall im Alltag gar nicht so viel Zeit habe. Also das heißt, ich glaube, ich im Alltag ist man auf dem Weg zur Arbeit vielleicht allein und nach der Arbeit macht man was mit Freunden oder trainiert und man hat wirklich nicht so viel Zeit, um wirklich mal stundenlang über etwas nachzudenken. Und das hast du aber auf einer Expedition. Und das Schöne aber daran ist tatsächlich, immer wenn ich auf Expedition bin und ich wiederkomme, ist das wirklich für mich so ein total toll, dass ich dann sage, aber ich habe eigentlich alles in meinem Leben, was ich gerne haben möchte. Es gibt nichts, was ich nicht noch haben möchte. Ich habe tolle Geschwister, tolle Eltern, einen tollen Freund. Ich habe wundervolle Freundinnen und Freunde. Und also das ist irgendwie mal so dieser Optimismus, der danach kommt. Ich weiß nicht, ob du das bestimmst, ist bei Bikepacking-Touren ähnlich. Aber das ist irgendwie mal so, wenn ich auf einer Expedition zurückkomme, ich bin unglaublich dankbar für das Leben, was ich habe.
Ja, also absolut. Das Problem ist, dass ich meistens Internet habe, wenn ich auf so einer Bikepacking-Tour unterwegs bin.
Stimmt.
Oder zumindest halt eben keine ganzen 4 Wochen am Stück nicht online bin und halt die Ablenkung halt schon schneller da ist. Aber grundsätzlich ist, also zum Beispiel, ich höre gar keine Musik, ich hab gar keine Kopfhörer. Und ich fahre dann wirklich Tage, 10 Tage, 14 Tage oder noch länger, ohne Musik und bin halt nur mit meinen Gedanken. Und vor allem, das Tollste finde ich eigentlich, wenn die Gedanken irgendwann aufhören, weil du nichts mehr zum Nachdenken hast, weil du deine Fragen mehr oder weniger, die sind zwar nie richtig beantwortet, aber so für den Moment bist du zufrieden mit der Antwort oder mit dem, was du so dir überlegt hast. Und dann kommt erstmal nichts. Und das finde ich eigentlich so, wenn du in diesem Tunnel unterwegs bist, wenn du nicht weißt, wie du gerade hierher gekommen bist, weil du so leer bist, weil alles abgearbeitet ist in dem Moment, das finde ich eigentlich so toll.
Ja, das stimmt. Also das hast du auch wirklich dann wahrscheinlich, weil ich finde es immer so schön, dass diese Kombination aus, du machst etwas, was relativ monoton ist, also vielleicht bei dir sind es die Bewegung, also diese Pedalbewegungen, wahrscheinlich immer in einem gleichen
Konstant,
Split
genau.
per Minute. Und beim Skifahren ist es ja genauso. Und dann hast du auch wirklich, du hast eine tolle Natur um dich herum, aber auch nicht zu aufregend. Also das heißt, es reißt einen nicht aus den Gedanken. Es ist eigentlich ganz schön, also sehr meditativ, obwohl ich eigentlich nicht so esoterisch veranlagt bin.
Ja, total meditativ, total. Also das ist eigentlich so dieses Tolle. Also klar, ab und zu beim Fahrradfahren verändert sich die Landschaft ja viel schneller als zum Beispiel bei dir beim Skifahren, weil ich ja ein viel krasseres Tempo drauf habe. Aber es gibt halt eben diese Momente, wo alles halt pausiert.
Genau.
Und das finde ich so cool. Aber eine Sache hast du dir doch während der Tour ganz fest vorgenommen, wo du gesagt hast, das möchte ich aber jetzt haben. Ich bin damit, also ich habe tolle Geschwister, tolle Eltern, tollen Freund und tolle Freunde. Aber eine Sache fehlt mir im Leben noch. Und das ist schwarz und kommt aus Holland. Und das brauche ich noch in meinem Leben.
Ja, tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, warum. Aber immer, wenn ich in den ersten 2 Stunden des Skifahrens, jeden Tag habe ich dran gedacht, ich hätte gerne ein schwarzes Hollandrad. Mega random, I know. Aber das war so mein Gedanke. Und ich habe es tatsächlich gemacht. Nach der Expedition habe ich mir ein schwarzes Hollandrad gekauft. Also mein drittes Fahrrad. Ich habe jetzt 3 Fahrräder. Das habe ich mir erfüllt.
Sehr, sehr cool. Das ist quasi das Geschenk an sich selbst. Also das Geschenk ist ja eigentlich die Expedition, aber das Geschenk, also das Geschenk nach dem Geschenk.
Genau, ja, das stimmt. Mit dem fahre ich jetzt jeden Tag zur Arbeit. War ein gutes Geschenk, auf jeden Fall.
Ja, und du freust dich darüber. Denkst du dann an diese Expedition, wenn du auf diesem Rad bist manchmal?
Nein, tatsächlich nicht. Nein.
Hätte ja sein können.
Ja, vielleicht sollte ich mal irgendwie so eine grönländische Flagge irgendwie so noch drauf an meinen Lenker anbringen.
Genau, irgendwas, was du dann jeden Morgen denkst, so,
Ja, das wäre schön.
Tag XY war so. Da denke ich jetzt in dem Moment. Jetzt lass uns mal über diese Expedition selber mal sprechen. Jetzt haben wir eigentlich nämlich noch gar nicht so richtig, wie das so war. Also wir haben ganz viel, wir sprechen ja die ganze Zeit, aber ich weiß, dass du am Anfang ganz viele Sorgen gehabt hast. Du hast dich ja so gut darauf vorbereitet. Aber der Start, der war doch nicht so einfach, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Leider. Also ich habe tatsächlich auch die Nacht, bevor wir losgefahren sind, es war meine erste Nacht in Grönland. Wir sind gerade angekommen und da habe ich wirklich sehr schlecht geschlafen, weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe. Und zwar waren das so jene Sorgen, die tatsächlich so Zweifel an sich selbst waren. Also, ne, habe ich genug trainiert? Habe ich genug Essen mitgenommen? Habe ich zu viel Essen mitgenommen? Habe ich zu viel meinen Bulk eingepackt? Habe ich irgendwas vergessen? Und mir fällt es jetzt wirklich nicht auf, obwohl ich meine Packliste 10-mal überprüft habe. Werde ich das schaffen? Werde ich irgendwelche Probleme haben? Das heißt, es waren viele Zweifel am Anfang da. Dann, die haben sich auch erst nur die waren wirklich so stark tatsächlich, dass ich gedacht habe, oh Mann, es wäre viel schöner, zu Hause zu bleiben, einfach wieder zur Arbeit zu gehen und das ganze Kapitel Grönland nicht zu machen. Ich wusste aber da, dass ich das auch vor anderen Expeditionen hatte. Und also diese starken Zweifel, und eigentlich waren die immer ausgeräumt, als ich dann auf Skiern stand und den ersten Tag überstanden habe und habe mich dann so ein bisschen auch daran zurückerinnert. Das heißt, das stimmte auch. Also als ich dann den ersten Tag auf Skiern war, da war dann so, okay, alles gut, du hast den ersten Tag überstanden. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Bislang reicht dein Essen auch noch. Alles gut. Und das stimmt auch. Die erste Woche an sich war sehr anstrengend und vor allem auch, das ist tatsächlich ein Thema, was ich sehr interessant finde. Ganz viele Zeitungen fragen mich immer, was sind so deine schlimmsten 2 Tage auf der Expedition gewesen, Sarah? Und ich berichte dann immer von 2 Tagen. Einmal, ich hatte starke Knieschmerzen, relativ zur Mitte beziehungsweise zum Ende in der Expedition. Und der zweite Tag war, ich hatte meine Tage auch auf der Expedition in der ersten Woche, also meine Periode. Und das streichen die immer aus den gesamten Interviews raus. Als hätte das Thema keinen Platz in der Öffentlichkeit, obwohl wahrscheinlich ja alle Frauen mit Uterus mehr oder weniger davon betroffen sind. Und genau, das war sehr anstrengend. Also dann, man muss sich das vorstellen, der Schlitten, den zieht man hauptsächlich über so einen Hüftgurt. Das irgendwie mit Unterleibschmerzen, diese 2 Tage, das war keine schöne erste Woche. Aber es gehört auch dazu. Also das ist ein Teil von mir. Und ich wusste auch da in dem Moment, das geht vorüber. Ich kenne das, ich habe das schon seit wie vielen Jahren. Das ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Also und das ging auch vorüber. Aber das war wirklich auch so ein Tag, wo ich dachte, oh, warum, was habe ich hier mir für so einen Sheet vorgenommen, warum bin ich nicht zu Hause auf dem Sofa?
Ja, also ich bin ehrlich gesagt total schockiert gerade über das, was du gesagt hast, dass andere Medien das rausstreichen. Das bleibt hier drin. Also ich streiche hier gar nicht. krass. Womit man sich so rumschlagen muss. Und dann das andere natürlich, das kann ich verstehen. Also natürlich ist das unangenehm. Und schmerzhaft, aber es geht vorüber, ne? Und diese anfänglichen Sorgen, du hast ja gesagt, das ist ja schon immer so gewesen. Also wahrscheinlich so, bevor du eine Prüfung in der Schule geschrieben hast, hast du dir wahrscheinlich extrem viele Sorgen gemacht, ob du das wirklich kannst, obwohl du halt immer richtig gut darin warst.
Richtig. Also so Schule eher weniger, aber tatsächlich auch immer irgendwie so Handballturniere, Handballspiele, ne? Da hatte ich auch immer, oder große Sportfeste, da war ich immer super aufgeregt davor. Oder ja, solche Dinge.
So Torschlusspanik, ne? So
ja, ich glaube schon.
Also ich kenne das auch. Also ich versuche mich dann auch mal so ein bisschen abzulenken. Ich mache mich zum Beispiel auch mal kleiner, als ich bin. Also ich weiß, dass ich in bestimmten Dingen gut bin, aber ich würde das niemals so groß an die große Glocke hängen. Weißt du, was ich meine? Also eher die
sehr bescheiden,
Kleinreden als Großreden. Und so ähnlich hört sich das jetzt für mich auch an. Und jetzt lass uns mal nochmal über deine Mitreisenden sprechen, die anderen Abenteurer in der Gruppe, denn du bist ja nicht alleine unterwegs gewesen. Und dann, also wie findet man die Leute oder organisiert das wer und du bist dazu gekommen? Kann jeder das machen?
Also meine Gruppe, also ich musste mich einer Gruppe anschließen. Man darf es nicht alleine machen. Man darf seit, ich glaube, es sind schon 40 Jahre, darf man von der grönländischen Regierung, braucht man ja eine sogenannte Expeditionserlaubnis, so eine Permit. Die wird nicht erstellt, wenn man sich alleine für ein Solo-Unternehmen anmeldet. Also das heißt, man braucht eine Gruppe. Und meine Gruppe bestand eben aus Norwegern, Schweden und Dänen. Und die kannten sich vorher schon. Ich bin dann sozusagen dazugestoßen über Kontakte. Und das war eine sehr, sehr interessante Gruppe. Also wir waren 9 Männer und mit mir zusammen 2 Frauen, also noch eine andere Frau. Die meisten sind auch viel älter gewesen als ich. Das heißt, also das Durchschnittsalter auch für Grönland beziehungsweise arktische Expeditionen liegt ja so zwischen, also knapp über 40 tatsächlich. Und da waren eben auch viele in dem Alter. Also es fühlte sich so ein bisschen manchmal an, als würde ich mit Leuten, die im Alter meiner Eltern sind, auf Tour gehen. Aber man lernt auch unglaublich viel dazu. Und und es gibt natürlich auch super viele Charaktere auf der Tour. Also das heißt, die Dynamik war wirklich gut. Also es war wirklich wirklich, wirklich tolle Menschen, mit denen man auch lange schnacken konnte.
Jetzt der Altersdurchschnitt hat doch aber bestimmt was mit dem Einkommen beziehungsweise mit den Kosten zu tun, oder? Also weil ich mir vorstellen kann, dass nicht jeder 27-Jährige oder jede 27-Jährige sich sowas leisten kann, oder?
Genau, ja. Also ich denke auch, dass das halt später im Leben ist, weil man da auch besser finanziell aufgestellt ist, auf jeden Fall.
Und ich glaube nicht, in deinem Alter hat man vielleicht nicht Grönland als allererstes halt irgendwie im Sinn, sondern eher so Bali oder Thailand oder so. Und Grönland kommt vielleicht ein bisschen später.
Vielleicht, ja.
Du weißt, was ich meine. Also das ist vielleicht meine Forschung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat.
Ich nehme dich dabei im Wort. Also alle Follower und Followerinnen, die jetzt in Bali sind, in 10 Jahren seid ihr in Grönland.
Ja. Aber es dürfen natürlich jetzt nicht 24-Jährige so eine Expedition wagen, weil damit du noch lange auf dieser Liste ganz oben stehst.
Nein, also also Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Und 27 ist, also da gibt es bestimmt jemanden, der jetzt 25 ist oder 23 oder 20. Und auf jeden Fall, bitte mach das. Genau, das wäre toll, wenn es noch Leute gibt, die jünger sind oder auch Leute, die sind 50 oder 60 und sagen, das ist nochmal deren Traum. Also ich bin da wirklich nicht jemand, der da irgendwie dran festhält.
Ja, sehr cool. Wie geht man da vor? Du hast jetzt gesagt, das war eine bestehende Gruppe. Also vor allem, also nochmal ganz kurz dazwischenschieben. Ich finde, viel mehr Frauen sollten solche Expeditionen machen. Viel mehr Frauen sollten sich trauen, ohne Männer diese Dinge zu machen.
Das wäre schön, ja.
Also Frauen, ihr braucht uns Männer nicht. Ihr könnt das alles ganz alleine, wie Sarah beweist. Also bitte.
Ja, also ich glaube, es gibt auch einfach keine wissenschaftlich erwiesenen Nachteile für Frauen in großer Kälte. Also tatsächlich sagt die Artikel, die ich gelesen habe, die haben sogar bescheinigt, dass Frauen sogar besser mit der extremen Kälte und der Belastung umgehen können. Also dass sie weniger kritische Muskelmasse verlieren, eher Fettreserven verzehren als Muskel. Und das ist eigentlich ein gutes Argument, was für uns Frauen spricht. Und
Ich merke, du bist zum Beispiel also viel erwachsener und viel weiter als ich es bin. Ich bin älter als du, deutlich, ein bisschen älter.
Wie alt bist du?
Ich werde jetzt 35. Okay. Ich mache mir über solche Sachen nie Gedanken. Ich lese solche Sachen nicht. Deswegen, Frauen, ihr seid so viel weiter als wir. So viel besser als wir. Finde ich gut.
Ja, ich glaube, also gerade mit Grönland, ich glaube, Frauen und Männer in so einer arktischen Expedition können das genauso gut. Und ich muss persönlich sagen, auch von meinen Wanderungen und der Erfahrung als Wanderführerin in Norwegen, kann ich nur sagen, am meisten Spaß machen mir tatsächlich gemischte Gruppen, wo ungefähr 50-50 ist. Das sind die Teams, die auch an der Dynamik am besten funktionieren. Also weder Frauen- noch Männerüberschuss ist irgendwie besonders gut. Also das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, dass eben die Gruppen, wo es ungefähr 50-50 war, das war wirklich toll. Also auch in Bezug auf Risikobewertung und dergleichen, das waren wirklich sehr produktive Teams.
Sehe ich ähnlich. Ich bevorzuge eher Gruppen mit mehr Frauen tatsächlich und fast tatsächlich unsere, also wir sind ja auch Reiseveranstalter, ne? Wir machen Reisen in Namibia, in Botswana und Kanada und Finnland und solche Sachen. Und wir haben meistens mehr Frauen, also wir haben, ich würde sagen, so 60-40, 70-30 sogar manchmal Frauen zu Männern, und das macht mir richtig viel Spaß.
Ja.
Also nicht, weil ich irgendwie also der Hahn im Korb bin, sondern einfach, weil weniger Testosteronüberschuss, weniger ich muss irgendwie was beweisen, alles deutlich entspannter ist. So empfinde ich das. Allerdings, wenn es zu viele Frauen, es gibt dann immer so einen Punkt, wo es vielleicht zu viele werden können. Das könnte dann auch anstrengend werden, aber das habe ich bisher zum Glück noch nicht erlebt.
Aber das ist auch so, also ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber was ich gemacht habe, als ich war da wirklich nur Studentin und Wanderführerin, aber ich habe dann immer die Tagesform meiner Teilnehmenden abgefragt auf einer Skala von 0 bis 10. Und vielleicht deckt sich das mit dem, was du so in Erfahrung gesammelt hast, aber bei mir haben die Männer seltener unter 9 geantwortet. Es gab mal einen, der hat gesagt so 9 oder 8,5. Es war immer 10, immer die Bestform. Und ich fand, Frauen in dem Kontext waren häufig, also in meiner Erfahrung her, waren sie viel reflektierter mit ihren eigenen Kräften. Das heißt, man hat häufig gesagt, okay, heute ist eine 6 oder eine 7, ein bisschen schlecht geschlafen. Und man hatte auch, also die Frauen, mit denen ich dann gegangen bin, die hatten auch eher den Mut, tatsächlich zu sagen, obwohl alle anderen 9 gesagt haben, haben die dann gesagt, okay, heute ist eine 4 bei mir. Genau. Das fand ich, und das passt auch, glaube ich, ganz gut. Also das ist eigentlich ganz schön, dass man da, dass jeder so ein bisschen ermutigt wird, zu sagen, wie es ihm oder ihr gerade wirklich geht.
Also bei uns in Off the Path, wir haben, also Lin und ich, wir sind das Kernteam, die das ja alles machen. Aber wir haben ja im Hintergrund noch ein paar Leute. Lin hat noch 3 Frauen im Team und ich habe einen Mann im Team. Und immer wenn wir eine Stelle ausschreiben, für egal was wir machen müssen, was wir brauchen, dann haben wir ja zig Bewerbungen und immer viel weniger Bewerbungen von Frauen als von Männern. Und immer wenn, also tatsächlich ist es so, wenn wir Frauen einstellen, dann passt das, dann ist das einfach ehrlich. Dann genau das, was sie gesagt haben, was sie können, das können sie auch. Und wenn wir halt irgendwie ihre Schwächen abgefragt haben und so weiter, dann ist das eigentlich, die sind sehr, sehr reflektiert. Und du kannst dir eigentlich meistens ziemlich sicher sein, dass das alles so stimmt. Bei Männern auf der anderen Seite, die machen sich oft so viel größer und sie können so viel mehr, als sie eigentlich können. Das ist richtig krass. Und das ist ja quasi genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, im Outdoor-Kontext, dass sie halt einfach viel reflektierter sind und Männer halt einfach so, ja, ich bin halt eine 9 von 10 heute, morgen bin ich eine 10 von 10 und
dann eine 11.
Genau, und an manchen Tagen kann ich halt 11 und 12.
Genau.
Und ist krass, stimmt.
Ja, ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, also ich glaube, da trifft irgendwie nicht den einzelnen Mann die Schuld, sondern auch tatsächlich auch irgendwie in der Gesellschaft, dass wir wahrscheinlich Männern nicht lernen, dass es okay ist, über Schwächen oder über Ängste zu sprechen, auf jeden Fall. Und das zeichnet sich wahrscheinlich dann auch in der Reise oder der Autoindustrie ab, auf jeden Fall.
Ja, Naja, ich meine, ich weiß nicht, wie es heute ist, aufzuwachsen, aber ich weiß halt zum Beispiel, dass es halt in meiner Zeit oder auch in unserer, also wir sind jetzt nicht so weit auseinander, alles das, was uns vorgelebt worden ist, immer ums Kämpfen halt ging. Wir mussten halt immer, also Männer müssen immer für die Frau zum Beispiel kämpfen. In fast jedem Disney-Ding ist immer der Mann muss kämpfen. Ich hoffe, dass das heute anders ist, aber Männer wurden oft halt als größer gemacht, als sie sein mussten vielleicht. Dieser Podcast driftet gerade in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht habe. Aber sehr cool.
Ein Gesellschaftskurs hier. Ja,
das ist Tatsache. Off the Pad ist offen für alles.
genau.
Aber du hast dich gut mit deinen Mitreisenden verstanden und ihr habt die 4 Wochen alle gut überstanden.
Ja, also ich fand das auch sehr schön. Also wie gesagt, es war so ein bisschen, die Generation meiner Eltern und aber auch, also das waren für mich wie so Onkel alle. Das hört sich jetzt so komisch an, aber tatsächlich, also einer zum Beispiel, ein älterer Norweger, der selber auch keine Kinder hat und das ist eigentlich nicht relevant für die Geschichte, dass er selber keine Kinder hat, aber er hat mich immer so ein bisschen als seine Nichte bezeichnet auf Norwegisch und wir haben uns jeden Tag zum Beispiel seine heiligen Fisherman's Friend geteilt, also diese Lutschpastillen, die sehr scharf schmecken und eigentlich gar nicht so mein Ding vorher, aber er hatte nur eine begrenzte Anzahl Päckchen mit und dann jeden Tag nach dem Mittag habe ich eine bekommen und er hat eine bekommen. Wir durften die nicht kauen, man musste die immer lutschen und immer nur eine am Tag. Und das klingt so mundän, das klingt sehr klein und das klingt auch wahrscheinlich jetzt sehr lächerlich, aber ich glaube, wenn man auf so einer Expedition ist, sind das solche kleinen Dinge. Und zum Beispiel an einem Tag, an dem es mir schlecht ging, da hat er gesagt, sag Bescheid, wenn du einen zweiten heute haben möchtest oder so, einen Fisherman's Friend. Und wir haben zum Ende der Expedition irgendwie gefeiert, indem wir nochmal einen extra Fisherman's Friend gegessen. Das sind so kleine Dinge und sicherlich wird der eine oder andere denken jetzt, ach Mann, was hat Sarah jetzt hier für Probleme? Aber das sind auch so schöne zwischenmenschliche Dinge auf jeden Fall.
Ja, wenn man nichts hat, dann sind die kleinen Dinge, ne? Die ganz großen.
Ja, definitiv. Es gab auch auf jeden Fall bei uns nach Woche 1 schon den großen Handel um die beste Schokolade und es gab einfach so eine Tauschbörse auf der Expedition. Das heißt, ganz groß im Kurs waren die norwegischen Sørlands Chips. Das sind die besten Chips in Norwegen und in der Würzung Paprika. Und wer nur Wichtlöck, also Garlic, Knoblauch hatte, der musste 2 Knoblauch eintauschen gegen einen Paprika. Das gab es auch bei uns.
Wie viele Leute wart ihr?
Wir waren insgesamt mit mir 11 Leute.
Ja, also aber schon übersichtlich, aber doch halt groß genug, um halt so kleine Klicken so zu führen, beziehungsweise halt so groß genug, damit man nicht jeden Tag mit jedem was zu tun hat, meine ich damit. Also, ne, oder?
Ja, es gab auch tatsächlich so ein paar kleine Gruppierungen, also die Dänen waren immer unter sich tatsächlich. Das hat aber auch ein bisschen daher gerührt, dass die Norweger und Schweden teilweise starke Probleme hatten, die dänischen Dialekte zu verstehen. Die beiden haben auch noch stark Dialekt gesprochen. Und das war manchmal eine Herausforderung. Und auch unter den Norwegern gab es zum Beispiel ein oder zwei Grüppchen. Also die einen, die zum Beispiel gerne ein bisschen schneller gehen und die anderen, die ein bisschen langsamer gehen und ein bisschen gemütlicher gehen, dadurch eine kürzere Pause machen, die mit da hinten gegangen sind, gerne mal ein bisschen geschnackt haben. Also das gab es auf jeden Fall, aber ohne eben, dass jemand ausgegrenzt wurde aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit.
Ja, es ist immer auch immer ziemlich lustig, wie schnell diese Gruppierungen aber auch stattfinden, ne? Also und auch mit welchem Muster sie halt eben dann auch stattfinden. Das ist oft so der Fall.
Stimmt.
Würdest du jetzt rückblickend irgendwas anders machen bei dieser Expedition?
Also abgesehen von unserem vorher schon genannten Spotify-Desaster, also ich möchte nicht nochmal Weihnachtslieder hören. Das ist ja wohl klar. Also ich,
aber ja, du bist jetzt so fürs Leben, bist du jetzt vorbereitet, oder? Also ja, kannst du immer alle singen, wenn die
für
singen.
Weihnachten.
Genau, wenn das Internet ausfällt, Sarah kann immer einspringen und die entsprechenden Lieder halt einsingen.
Genau, also das ist auf jeden Fall nützlich für nur 3 Tage im Jahr, aber ja, also das tatsächlich lade ich mir wahrscheinlich das nächste Mal. Ihr seid schon bei fast 400 Folgen, oder?
Ja, richtig viel.
Ne? Ja, ne? Also da habe ich ordentlich was zu runterladen.
Vielleicht genau. Schafft ja deine Folge es auch mit auf deine nächste Position.
Oh Gott, dann muss ich meine eigene Stimme hören. Das ist
ich
ja immer super.
Ich finde es eine sehr gute Folge. Ich finde es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir.
Danke, das kann ich nur zurückgeben. Aber jetzt so rein, wenn ich jetzt das, was ich anders gemacht hätte, unterteilen müsste. Also zum einen hatte ich jetzt, was ich gemerkt habe, und das kann ich auch nur allen irgendwie, diese jetzt so arktische Expeditionen machen, als Tipp geben. Ich habe sehr viel Beine trainiert, ich habe sehr viel die hintere Kette trainiert, ich habe sehr viel Ausdauer trainiert und eben das Krafttraining hat sich sehr stark auf die Beine, auf den hinteren Rücken, unteren Rücken und so beschränkt. Ich habe ein bisschen die Schultern und den Oberkörper aus dem Fokus gelassen. Das heißt, das war ein Problem, weil nachher habe ich schon gemerkt, also das Schlittengeschirr, nicht in der ersten Woche, auch nicht in der zweiten, aber so in der dritten Woche waren die Schultern schon ein bisschen steif und ich glaube, ich hätte einfach auch ein bisschen mehr Schulter, Oberkörper mittrainieren sollen. Und in Bezug auf diese technischen Dinge, das Essen war schon gut, kann aber immer noch besser sein. Das heißt, dort auch ja, nochmal besser abwiegen. Man hat jetzt auch ein Gespür dafür, was man in Woche 3 zum Beispiel gerne mag. Der Geschmack verändert sich. Also je länger man auf Expedition ist, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber bei mir ist es immer so, je länger ich draußen verbringe, desto eher mag ich salzhaltige Nahrung. Und das sollte ich, also gar nicht so sehr Zucker, sondern eher Salz. Und das sollte ich vielleicht irgendwie mal im Hinterkopf behalten. Und sonst, ja, eine Daunenweste zum Beispiel. Eine Daunenweste, die ist nochmal ein bisschen besser als eine Daunenjacke. Das ist jetzt aber wirklich so ein bisschen nitty-gritty, also so kleine Details für, die kann man natürlich beim Skifahren viel besser anziehen. Man macht ja immer diese 5- bis 10-minütigen Pausen und das glaubt man gar nicht, aber man wird sehr schnell kalt. Also bei minus 30 Grad, 5 Minuten später und man ist wirklich, wirklich richtig kalt. Also das heißt, man zieht sich immer eine Daunenjacke drüber, eine wirklich dicke Daunenjacke. Und die muss man dann aber auch, wenn man wieder anfängt zu gehen, erstmal 10 Minuten anhaben. Mhm. Und das ist dann immer so ein kleiner Aufwand, die dann wieder auszuziehen über die Handschuhe. Die Handschuhe sind ja, die gehen ja bis zum Ellenbogen. Und da ist eine Weste richtig gut. Aber das ist jetzt so, ich glaube, es ist jetzt so relevant für all diejenigen, die wirklich sagen, boah, das ist auch voll mein Ding. Also das kann ich empfehlen. Mhm. Genau.
Ich hab gelesen, dass du auf der nächsten Reise vegan unterwegs sein möchtest. Auf der Reise warst du es ja nicht. Ne? Aber
genau.
Warst du vegetarisch unterwegs oder hast du tatsächlich auch von Real Termat wie wird es richtig ausgesprochen?
Ja, Türmat.
Türmat.
Ja, sehr gut.
Hast du die mit Fleisch gegessen oder hast du nur die vegetarischen gegessen?
Nein, ich hatte auch nur die vegetarischen mit.
Okay.
Also,
und für die nächste genau. Hatte ich irgendwo gelesen, in irgendeinem Interview habe ich gelesen von dir, dass du bei der nächsten Reise komplett vegan unterwegs sein möchtest.
Genau, also das ist ein bisschen mein Ziel, also weil ich weiß tatsächlich mit veganer Ernährung, der Hintergrund ist die Umwelt, dass ich dann tatsächlich nur die Hälfte verbrauchen würde, wie wenn ich jetzt fleischbasiert mich ernähren würde an CO2-Emissionen.
Ja. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied, ne? Vegan zu vegetarisch.
Ja,
der Unterschied definitiv. Vegetarisch zu Fleisch ist gar nicht mehr so groß, wie der zu vegan ist.
Und aber auch allein schon also für mich tatsächlich nochmal, ich habe viele Freundinnen und Freunde, die vegan leben und versuchen mir gerade da auch vieles abzuschauen und auch in Bezug auf, also ich glaube, vegan im Alltag zu leben ist nochmal was anderes als vegan auf einer Expedition zu leben. Mhm. Und versuche da gerade irgendwie was zu finden, was Also ich tüftel das noch aus gerade und idealerweise funktioniert das aber und ja, da, das bleibt aber, das ist gerade wirklich noch eines meiner großen Baustellen. Hm.
Du hast ja gerade auch nochmal deine Down-Weste genannt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich finde es nämlich auch ganz geil, so eine Down-Weste zu haben. Wenn wir halt auf Husky-Safari in Finnland unterwegs sind, das Kälteste waren jetzt nicht minus 30, sondern ich glaube, das Kälteste waren minus, ja, man macht jetzt keinen riesengroßen Unterschied, ich glaube 26, 27 oder so. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass du, während du halt aktiv bist, relativ wenig anhast, ne? Wahrscheinlich.
Ja,
auf jeden Fall. Auf dem Schlitten, auf den Skiern hast du, wenn du die ganze Zeit dich bewegst. Und tatsächlich ist eine Husky-Safari auch nicht unanstrengend. Man ist ja auch ständig in Bewegung, wenn man auf diesem Schlitten steht. Da hat man relativ wenig an, aber sobald mal einmal aufhört, sich zu bewegen, muss man quasi alles anziehen, was man zur Verfügung hat, um halt eben nicht zu erfrieren, beziehungsweise damit die Temperatur nicht runtergeht. Ne? Das ist quasi die Disziplin, die man dann braucht. Ne?
Genau, also das geht auch super schnell. Ne? Also ich habe auch beim Skifahren, habe ich tatsächlich, als es minus 15, minus 20 Grad waren, da hatte ich dann, ich hatte so ein Base Layer an, aus was komplett 100% Wolle, also so Caritor heißt das. Das hatte ich in Oberteil und eine Hose an und dann hatte ich ein paar warme Socken an, ein paar und Kompressionssocken, also zwei. Und darüber wirklich meine Skihose und meine Skijacke, aber mehr nicht. Und dann natürlich aber ganz wichtig, dass man das Gesicht bedeckt, dass man gute Handschuhe an hat, aber das ist wirklich wenig. Also ich glaube tatsächlich, bei mir selber, alles zwischen minus 5 und minus 20 Grad, da ist die Bekleidung dieselbe bei mir. Aber wenn ich dann einmal aufhöre zu gehen, nach Ski zu fahren, dann ist wirklich bei mir tatsächlich die volle Palette, wie du schon gesagt hast. Also Daunenjacke, Fleecejacke, Daunenhose, die man dann drüber ziehen kann, ohne dass die Skischuhe ausgezogen werden. Das ist ein toller Gamechanger. Also mit so Klettverschlüssen, sondern mit so einem Reißverschluss an der Seite, total gut. Mhm. Extra Handschuhe, also wirklich alles, damit man eben warm bleibt. Und das ist auch super wichtig, dass man tatsächlich gar nicht erst den Körper kalt werden lässt, weil er braucht super, super viel Energie und Zeit, um wieder warm zu werden. Aber um sich warm zu halten, das verbraucht nicht so viel Energie, wie warm zu werden. Also,
aber gleichzeitig auch andersrum, ne? Nicht zu warm anziehen, weil Schwitzen verbraucht auch wieder super viel Energie.
Absolut. Und das kriegt man dann auch kaum trocken, wenn das irgendwie schweißnass ist. Auf jeden Fall.
Lieber zu kalt loslaufen, beziehungsweise als zu warm. Sage ich nämlich auch immer unseren Teilnehmern, lieber morgens eine Lage weniger und am Anfang ein bisschen frieren, wenn wir halt kurz bevor wir los sind. Ne? Es ist für den Körper besser, halt vom kalten Zustand in den warmen Zustand zu kommen, statt halt auf der Aktivität dann die ganze Zeit zu schwitzen, weil man dann zu faul ist oder nicht Zeit hat, sich auszuziehen.
Genau, richtig. Also, und auch dieser Schweiß, ne? Also das heißt, wenn du irgendwie schwitzt, dann wird dir ja auch, wenn du dann aufhörst, tatsächlich irgendwann Ski zu laufen oder zu gehen oder Fahrrad zu fahren, dann wird dir ja nochmal richtig schnell kalt.
Viel, viel kälter, also, weil natürlich diese Feuchtigkeit natürlich kalt ist.
Richtig. Ja. Also das ist super wichtig, dass man da so ein bisschen vorausschaut und sich kleidet und aber auch tatsächlich zum Beispiel abends im Zelt, das habe ich eine lange Zeit falsch gemacht, dass man sofort das Erste, was man macht, wenn das Zelt steht, wenn der Brenner an ist und der Schnee geschmolzen wird, das Erste ist hinsetzen, Schuhe ausziehen, Hose ausziehen, Daunenhose an, Daunenschuhe an. Aber die Schuhe sind unglaublich wichtig, also dass man wirklich aus den Socken rausgeht, aus den verschwitzten Socken und ein frisches Paar Socken anzieht und die alten Socken trocknet. Das ist so wichtig, weil, das hätte ich auch nicht gedacht, aber der gesamte Körper ist...
Oder wofür?
Ui, da habe ich leider nicht so viel recherchiert, weshalb das genauso ist. Also ich kann es dir leider nicht, ich will dir auch nicht irgendwie Falsches jetzt sagen, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist einfach, weil die Socken auch eine Feuchtigkeit, eine Nässe, also bei mir aus meiner Erfahrung immer, wenn ich trockene Socken anhabe, ist mein ganzer Körper viel, viel wärmer im Zelt nachher.
Naja, die Füße sind ja auch so ein bisschen die Heizung des Körpers halt auch, ne? Also das ist ja, hat ja vielleicht auch
ja,
so ein
das
bisschen
mag sein.
In die Richtung zu tun. Auf jeden Fall unglaublich spannend, unglaublich viele Dinge mitgenommen. Ein ganz grandioses Gespräch mit dir gewesen. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Frage. Was kommt denn jetzt als nächstes? Hast du denn dann die letzten 2 Tage, 3 Tage schon die nächste Expedition geplant?
Also meinst du jetzt 2 Tage, nachdem ich aus Grönland zurückgekommen bin?
Die letzten 2 Tage deiner Expedition.
Ach so, ja. Es gibt so ein, also mich fasziniert eigentlich der Südpol als nächste große Herausforderung. Ja, aber natürlich, und das würde ich auch gerne alleine machen, als Solo-Expedition und auch als erste Expedition, die komplett CO2-neutral ist. Und das hört sich so leicht an, aber das ist zum Beispiel statt dem Flugzeug, dass man mit dem Schiff fährt dorthin, das dauert sehr viel Zeit und es braucht sehr viel Zeit, dass man das ganze Plastik für die Nahrung zum Beispiel durch andere Sachen ersetzt. Es sind so viele Sachen, die dort mir vorschweben und ich finde das, also es ist auf jeden Fall was mich fasziniert. Ich muss sagen, wir haben vorher am Anfang der Folge noch drüber gesprochen, mit dem Altersrekord. Ich glaube, die Altersrekorde sind, also sie werden immer sehr schnell geschlagen und im Eigentlichen würde ich gerne was machen, wo ich für mich selber auch sagen kann, oh, das ist was Schönes gewesen. Ich habe dort, es hat vielleicht viel Zeit, Nerven, Ressourcen, also Ressourcen in Bezug auf meine Zeit gekostet, aber ich habe damit was auf die Beine gestellt, was halt auch für die Natur gut ist oder ihr nicht schadet. Das wäre so mein Traum tatsächlich.
Das hört sich richtig gut an. Das hört sich aber auch, also, aber man braucht solche verrückten Ideen. Also das hört sich jetzt in dem ersten Moment halt richtig anstrengend an und richtig viel Arbeit. Also tatsächlich, weil es halt eben, du hast gerade gesagt, also vor allem, also alles ist ja heute Plastik, Transport und so weiter. Aber das ist ein tolles Ziel. Und
Genau. Das wäre auch die erste vegane Expedition in Südpol. Und auch, es hat auch niemand vegetarisch gemacht. Also, und das wäre auch wahrscheinlich die erste, die dann auch komplett in der neueren Zeit CO2-neutral ist. Aber das ist so ein bisschen der Traum. Und
man müsste aber ein bisschen kompensieren. Weil, also 100%, geht 100%?
Schwierig. Es kommt nur ein bisschen drauf an, wie du rechnest.
Ja.
Also, natürlich.
Wo
also,
fängt man an und wo hört man auf?
Genau, richtig. Also das ist super schwierig. Also ja, ich arbeite gerade in so einem, also es hört sich ziemlich, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht so so nerdig sein. Aber ich habe so ein Excel-Modell gestaltet, wo ich tatsächlich das alles ausgerechnet habe. Und es kommt aber auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Literatur, ist auch immer umstritten, welche Dinge noch dazu zählen zu CO2-neutral und was nicht mehr dazu zählt. Also ich hoffe, dass ich das Modell irgendwann mal veröffentlichen kann. Dann könnt ihr ganz genau sehen, was da so drin steht. Und ob ihr damit ob du damit zum Beispiel übereinstimmst oder vielleicht hat der ein oder andere noch mal einen besseren Tipp für mich. Ja. Genau.
Spannend, sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Wir haben dein Profil verlinkt, wir haben deine Webseite verlinkt. Man kann dir überall folgen. Wird es über diese Expedition noch irgendwas zu sehen geben, zu lesen geben vielleicht?
Über Grönland?
Ja.
Ui. Laut meiner kleinen Schwester, die möchte unbedingt, dass ich ein Buch darüber schreibe.
Ich auch.
Zwei. genau, zwei. Es ist noch ein bisschen unsicher, also ob das, ich frage mich immer, wer daran so interessiert sein könnte, aber andererseits gibt es auch gar nicht so viel weibliche Lektüre über Expeditionen, also vielleicht ist das auch etwas, was wir vielleicht auch häufiger mal, was man vielleicht mal machen sollte, damit man auch diese Perspektive erzählt, aber es ist noch nichts fest geplant.
Also
aber
ich gebe Bescheid. Du musst zwei Bücher schreiben. Du musst ein Buch schreiben über die Grönland-Expedition und ein Buch über Frauen und Abenteuer und wie man das, Motivation und Disziplin und diese Kombination aus dessen, was wir heute besprochen haben, weil du hast ganz, ganz viel Wissen, was ganz, ganz viele Menschen hören und lesen sollten. Und ich finde das ganz, ganz klasse. Ich finde das, also spätestens jetzt sollte ein Verlag hier von diesen vielen Tausenden von Hörern sagen, der Sebastian hat vielleicht gar nicht mal so Unrecht.
Das wäre schön. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn man so ein Handbuch schreiben könnte. Oder nicht. Handbuch ist vielleicht so hochgestellt, aber dass man so das Wissen weitergeben kann an andere Frauen, damit nicht jeder sich das irgendwie durch aufwendige Recherche das zusammensuchen muss. Das wäre natürlich toll.
Ja. Genau. Klasse. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Einen Abnehmer hast du und ich bin mir sicher, in der Community hast du auch noch ganz, ganz viele weitere Abnehmerinnen und Abnehmer, weil wir müssen alle, wir müssen was verändern. Es muss sich was verändern, es muss sich was tun. Ich bin ganz aufgeregt. Ich finde das ganz, ganz klasse. Sarah, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Nachmittag, die du nach einem ganzen Arbeitstag noch dir genommen hast, um mit mir und uns darüber zu sprechen.
Vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön.
Bis ganz bald. Spätestens nach der nächsten Expedition sprechen wir nochmal.
Ja,
oder zum
okay,
Buch.
Das machen
Launch.
Wir. Oh Mann, pressure is on.
Also, tschüssi.
Ja. Danke, tschüss.
So, das war's für dieses Jahr. And with that, the 2024 season comes to an end. Wie man in der, ist das die NHL? Ich weiß es nicht, sagen würde. Auf jeden Fall danke ich dir wirklich von Herzen dafür, dass du dieses Jahr eingeschalten hast. Vielen Dank an die, die ihre Spotify-Wrapped-Ergebnisse auf Instagram geteilt haben und mich getaggt haben. Richtig cool zu sehen, wie viele den Podcast hören und bei wie vielen wir halt irgendwie in den Top 3 sind. Also Shoutout an euch. Vielen, vielen Dank. Ich habe sie alle gesehen. Ich habe auch einige davon geteilt. Und es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, wirklich hier Schluss zu machen, auch wenn es voraufgenommen ist. Aber alleine der Gedanke, dass dieses Jahr zu Ende ist, das war ein so krass verrücktes Jahr. Aber ich freue mich auch auf das, was kommt. Ich freue mich auf 2025 und ich freue mich auf ein neues, grandioses, verrücktes Jahr. Mal schauen, was alles auf uns wartet. Mal schauen, wie krass schnell sich alles wieder dreht und was alles passieren wird. Aber machen wir das Beste draus. Nutzen wir jeden Tag, jede Gelegenheit, die Welt zu sehen und zu reisen. Also, ich hoffe, ich sehe dich und ich sehe euch vielleicht 2025 auf einer unserer Reisen. Das würde mich sehr freuen. Und wünsche dir und euch alles, alles Gute. Happy New Year. Bis bald. I'm out.